Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Herzlich willkommen. Ain't nothing but a number, singt die US-amerikanische R&B-Sängerin Aaliyah auf ihrem Debütalbum von 1994. Ist Alter wirklich nichts weiter als eine Zahl? Aaliyah war erst 15 Jahre alt, als die Platte erschien, produziert von dem später wegen Missbrauch verurteilten R. Kelly. Tatsächlich lässt sich in der Geschichte der Popmusik ein, sagen wir, ziemlich unbeschwerter Umgang mit Minderjährigkeit feststellen. Besonders in den 60er und 70er Jahren wurden Minderjährige gern als unschuldige Sehnsuchtsobjekte dargestellt oder wahlweise auch als femme fatale oder Lolita. In Kolumbien gibt es gerade einen Song, der zeigt, wie sich die Zeiten vielleicht doch auch ein wenig ändern. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Kommerziell war dieser kolumbianische Song ein Riesenhit. Fast 40 Millionen Mal wurde er gestreamt. Lange stand er auf Platz 1 der Spotify-Charts in Kolumbien. Aber textlich haben sich dann doch auch sehr viele an Plus 57 oder Más 57, wie es im Spanischen heißt, von Superstar Karol G, J Balvin und Maluma gestört. Heißt es doch in dem Text zum Beispiel, sie war eine Mamacita, seit sie 14 war. Und obwohl dieses kleine Baby einen Besitzer hat, geht es raus, wann immer es will. Der Fall ging sogar vor Gericht und jetzt kam es tatsächlich zu einem Urteil gegen die Musiker und Musikerinnen. Die Hintergründe kann uns meine Kollegin Laura Aha aus der Musikredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur aufdröseln. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, kannst du uns nochmal die Hintergründe erklären? Also was ist ganz genau da an diesem Song das Problematische?
Genau, also dieser Song plus für 57 oder Más 57 auf Spanisch, ist so augenscheinlich eigentlich so ein richtiger Party-Song, so ein typischer Reggaeton-Song. Und da geht es auch inhaltlich drum. Also es geht eben um eine junge Frau, die schleicht sich nachts aus dem Haus von ihrem Freund, um in den Club zu gehen und zu tanzen. Und dann sind diese Beschreibungen dessen, was sie im Club erlebt, auch relativ explizit. Das kennt man aus Reggaeton-Songs natürlich auch, dass es da viel um Drogen geht, es geht um Sex. Und Frauen werden ja in Reggaeton-Songs oft auch so als Lustobjekte beschrieben. Das kann man natürlich durchaus sexistisch finden. Das war aber hier tatsächlich gar nicht das Hauptproblem. Du hast die Zeile gerade schon zitiert mit dieser Mamacita, seit sie 14 ist. Muss man vielleicht auch dazu wissen, Mamacita, das ist so ein Slangwort für eine attraktive Frau. Mhm. Und es ist natürlich in Bezug auf ein minderjähriges Mädchen mehr als problematisch.
Allerdings, jetzt hast du ja aber gerade gesagt, dass Reggaeton bekannt ist für, ja, sagen wir mal, umstrittene Texte. Warum hat gerade dieser Song für so viel auch internationale Aufmerksamkeit gesorgt?
Ja, das ist schon besonders und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also einerseits haben wir hier natürlich so eine Superstar-Aufgebot aus der Latin-Music-Szene, also Karol G, J Balvin, Maluma, das sind so die größten Stars der Szene eigentlich, die sich hier zusammengetan haben. Und wie du sagst, der Song ging direkt auf Platz 1 der kolumbianischen Charts. Er ist bis heute tatsächlich in den Top 20 der kolumbianischen Spotify-Charts.
Okay.
Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an diesem Songtitel, also dieses Plus 57, das ist die internationale Telefonvorwahl von Kolumbien. Mhm. Und deswegen hat die Kritik an dem Song relativ schnell auch eine politische Ebene bekommen. Also das ging erst in den Musikmedien los, aber dann haben sich plötzlich auch politische VertreterInnen zu Wort gemeldet. Da war zum Beispiel der Kulturminister Juan David Correa, der den Song dafür kritisiert hat, dass darin Kolumbien als so ein armes, prekäres Land dargestellt wird, in dem Frauen als minderwertige Personen behandelt würden. Dann hat sich der Direktor der Kinderschutzbehörde gemeldet. Es gab eine Petition und dann hat sich sogar der Präsident eingeschaltet, Gustavo Petro, der den Song auf X dann als ignorant Rembrandt bezeichnet hat.
Okay. Und wie sind die Künstlerinnen und Künstler selbst mit dieser Kritik umgegangen? Also gab es da ein Statement? Gab es irgendwelche Folgen?
Ja, das war erst so ein bisschen kommentarlos. Also der Song ist irgendwie von den Plattformen gelöscht worden und ist dann einfach in einer neuen Version hochgeladen worden, wieder, wo dann eben das Alter der besungenen Frau von 18, dann auf 18 hochgesetzt wurde. Carol G., die Sängerin, hat sich dann auf Instagram auch öffentlich entschuldigt. Sie ist wahrscheinlich von der Kritik auch wirklich am härtesten getroffen, weil sie ist halt eine der wenigen Frauen in der Reggaeton-Szene, die so an der Spitze stehen, und eigentlich steht sie auch für so ein Empowerment für Frauen. J Balvin hat sich auch entschuldigt. Die anderen durchweg männlichen Kollegen, die haben sich da so relativ wenig einsichtig gezeigt. Ich denke mal, einen Image-Schaden werden die alle davon tragen. Und dann gab es eben dieses Gerichtsverfahren, dessen Urteil ja jetzt auch gefällt wurde. Also laut der Nachrichtenagentur AP fand das Gericht eben in einem 14-seitigen Urteil, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen hier verletzt wurden in dem Song und dass die beteiligten MusikerInnen das in Zukunft eben zu unterlassen haben. Ich kann mal aus dem Urteil zitieren: Die Sexualisierung von Minderjährigen reduziert sie auf die Rolle eines Objekts der Begierde und setzt sie Risiken aus, die ihre Entwicklung beeinträchtigen können, so befand das Gericht.
Okay, aber jetzt nochmal, was bedeutet dieses Urteil? Also hat das möglicherweise Auswirkungen auf auch vielleicht diesen Teil der Musikszene insgesamt? Ehrlich gesagt, das klingt ein bisschen so nach frommem Lippenbekenntnis, aber auch wirtschaftlich scheint es da ja keine Einbußen zu geben, ne?
Mhm, ja, das habe ich mich irgendwie auch gefragt. Das geht jetzt tatsächlich aus der aktuellen Nachrichtenlage auch noch nicht so richtig hervor, ob es jetzt wirklich auch weitere Konsequenzen gibt, die jetzt eben über dieses Lippenbekenntnis oder diese Anordnung, dass man das halt in Zukunft bitte lassen soll, hinausgehen. Denkbar ist ja, dass man da zukünftig wahrscheinlich auch genauer hinschaut auf die Songtexte dieser MusikerInnen, was dann natürlich auch wieder so Debatten um Kunstfreiheit irgendwie nach sich ziehen könnte. Generell fand ich interessant, dass es aber auch vor dem Urteil schon Kritik seitens der Reggaeton-VerteidigerInnen gab, die in dieser Debatte so einen gewissen Doppelstandard erkennen. Also es gibt ja zahllose Popsongs, die auch immer noch im Radio laufen, in denen minderjährige Frauen sexualisiert werden. Wir haben gerade am Anfang R. Kelly gehört. Mhm. So weit muss man gar nicht gehen. Also selbst die Guten vermeintlich, also Bruce Springsteen, singt auf I'm on Fire irgendwie über das kleine Mädchen und fragt sie, ob ihr Daddy zu Hause ist. Sting singt in Don't Stand So Close To Me über einen Lehrer, der sich zu seiner Schülerin hingezogen fühlt. Dann gibt's Gary Puckett, ganz populär mit Young Girl, der dann das Mädchen auch dafür verantwortlich macht, dass sie ihn ja hinters Licht geführt hat, weil sie ja so viel erwachsener aussieht, als sie war. Also das ist wirklich so ein gängiger Trope irgendwie, der sich durch alle Genres irgendwie so durchzieht und halt mitnichten auch nur ein Thema, was im Reggaeton jetzt irgendwie vorkommt. Und wenn sich danach jetzt nach diesem Urteil generell in allen Genres mal so was ändern würde und ein gewisses Umdenken stattfinden würde, dann wäre das wahrscheinlich auch ein Gewinn für alle.
Allerdings, Laura Aha aus unserer Musikredaktion über das Urteil zu Mas 50 y 7 von Carol G. und weiteren Latin Music Künstlerinnen und Künstlern, das heute öffentlich bekannt wurde. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
4 Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Album legen Jonathan Mese und DJ Hell nach Gesamtklärwerk Deutschland, so heißt ihr neues Album, eine Hommage an den Techno-Pop von Kraftwerk, natürlich gepaart mit dem typischen Wahnsinn der beiden Ausnahmekünstler. Mein Kollege Martin Böttcher aus der Musikredaktion legt uns das bemerkenswerte neue Werk ans Ohr.
Da sind sie wieder. Mese und Hell melden sich mit ihrem zweiten gemeinsamen Werk zurück. Beim Debüt vor 4 Jahren haben sich die beiden noch am Sound von Deutsch-Amerikanische Freundschaft an DAF abgearbeitet, eine durchaus wichtige elektronische Band. Auf Gesamtklärwerk Deutschland begeben sie sich jetzt aber direkt zum Gral der elektronischen Musik Made in Germany.
Ich finde Kraftwerk phänomenal, das Größte. Wahnsinnig. Steht für mich für Deutschland, für Europa, für Liebe, für alles, was toll ist, was großartig ist. Und ich finde das Wahnsinn, was der DJ Hell da mit uns veranstaltet hat. Ein Befreiungsschlag und von Herzen alles gemacht.
Gesamtklärwerk Deutschland, das ist Zukunft. Gesamtklärwerk Deutschland.
Die Rollenverteilung bei diesem Kraftwerk 2.0 Projekt ist klar. Jonathan Mese, Kunstchaot, Krawallartist, Apokalyptiker, sorgt für die Texte und Helmut Geier alias Hell, DJ und Produzent aus Bayern, für den entsprechenden Klang.
Es ist ja keine Kopie oder irgendwie eine versuchte Annäherung. Ich habe es ein paar wichtigen Leuten geschickt, die sagen, es klingt alt und gleichzeitig modern. Und das finde ich eigentlich die treffendste Definition.
Mese ist 55 Jahre alt, Hell 62. Der Sound, der ihr neues Album bestimmt, um die 40. Die Kraftwerk-Alben Computerwelt von 1981 und Electric Café von 1986 standen offensichtlich Pate für Gesamtklärwerk Deutschland. Kraftwerk, damals klanglich nicht mehr ganz Speerspitze der elektronischen Musik und auch thematisch näher an der Gegenwart der 80er als an der Zukunft. Aber natürlich hervorragendes Material, aus dem sich in retro-verliebten Zeiten Neues Altes formen lässt. Wie das Ralf Hütter findet, einzig verbliebenes Urmitglied von Kraftwerk.
Er hat sich noch nicht gemeldet, wird man sehen, was er dazu sagt. Aber ich glaube, ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Kraftwerk. Wenn wer das Album versteht oder mögen wird, dann ist es Ralf Hütter.
Wirklich? Kraftwerk geben ja ungern die Kontrolle über ihre Musik, ihren Sound ab. Und dann ist ja auch noch diese bereits erwähnte, ganz und gar unkraftwerksche Komponente. Der Text von Jonathan Mese. Plakativ und rätselhaft, rufend, zischelnd, elektronisch verfremdet. Wie so oft beschwört Mese die alles überragende Kraft der Kunst. Deutschland als Gesamtkunstwerk. Deutschland als Gesamtklärwerk, was auch immer das genau heißen soll.
Es muss sehr viel geklärt werden und das kann nur die Kunst, also Liebe. Wir wollen immer, dass die falschen Leute uns retten. Die werden uns nicht retten, sondern die werden uns mehr und mehr in die Scheiße reiten. Und wir müssen halt einer Macht vertrauen, die viel größer und auch viel kleiner ist. Mami vertraut uns, wir vertrauen Mami. Mehr geht doch nicht.
Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, lieber Freund, ich bin
Mami, also Brigitte Mese, ist mittlerweile 95 Jahre alt. Seit Jahrzehnten weicht sie ihrem Sohn kaum von der Seite, ist Teil seiner Kunst. Inhaltlich interessant wird Gesamtklärwerk Deutschland immer dann, wenn Mutter und Sohn in eine Art Dialog treten.
Guten Abend, ich bin Lady Toleranz. Ich liebe das Leben und ich möchte, dass das Leben schön ist.
Nein. Nein.
Wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit, wie damals die Musik war, das hat natürlich nichts mehr zu tun mit dem, was heutzutage gebracht wird. Aber da ich den Jonathan schon seit ungefähr 35 Jahren begleite in seiner Arbeit, habe ich natürlich auch etwas mit der modernen Musik zu tun. Und was Hell da macht, was DJ Hell da macht, finde ich eben toll.
Ich bin Apokalyptiker. Brigitte Mese als Lady Toleranz, Sohn Jonathan als Apokalyptiker und Hell macht tolle Sachen. Gern hätte man von den dreien etwas mehr über ihre Arbeitsweise erfahren. Es gab wohl mehrere Aufnahmetermine, aber wer da auf wen reagiert, wie viel Mitsprache sich gegenseitig erlaubt wird und ob Hell immer alles versteht, was die Meses da sagen, bleibt auch im Interview unklar.
Ich will das gar nicht so genau definieren, was dann im Studio ist und wie wir da agieren. Und mein, das geht ja keinem was an.
Deutschland. Kunst ist Chef. Kunst ist rätselhaft. Man kann dieses Gesamtklärwerk Deutschland für großen Quatsch halten. Oder für Kunst. Auf jeden Fall macht es Spaß, sich darauf einzulassen und die Kraftwerk-Reminiszenzen zu entschlüsseln. Wahrscheinlich ist es der Höhepunkt in der Zusammenarbeit von Hell und Mese. Ihre nächste Platte soll ein Speed- und Death-Metal-Album werden. Und die danach eine Märchenplatte. Nun gut.
Wir sind komplett auf dem richtigen Dampfer in die Zukunft. Es wird so super werden alles. Die Leute wollen einem ja immer einreden, es wäre alles so schrecklich. Nein, es ist schrecklich, aber es kann nur so, so, so viel besser werden.
We are German Coconuts. Ende der Durchsage.
Martin Böttcher über Jonathan Mese und DJ Hell und ihr neues Album Gesamtklärwerk Deutschland. Für die New York Times ist dieser Band einer der besten 8 Comics des vergangenen Jahres, und zwar, weil er auf spektakuläre Weise den völlig unspektakulären Tag eines völlig unspektakulären Typen erzählt. Sonntag hat der gebürtige Belgier Olivier Schrauen sein Buch genannt, eine Art Psychotrip auf fast 500 Seiten, der uns mitnimmt in die Gedanken- und Gefühlswelt des Mitdreißigers Thibaut. Der hängt diesen ganzen Sonntag lang allein zu Hause ab, hört James Brown zum Frühstück, wartet auf seine Long-Distance-Beziehung, die irgendwann abends nach Hause kommen soll. Er raucht, er trinkt, er guckt sich einen Film an und schraubt sich immer weiter in seine Gedanken hinein, seine Wünsche, seinen Wahn. Das Ganze ergibt einen faszinierend gezeichneten Stream of Consciousness, ähnlich wie James Joyce das vielleicht mit Ulysses für die Literatur geschaffen hat. Sonntag ist gerade frisch auf Deutsch erschienen und ich freue mich sehr, dass wir vor der Sendung mit Olivier Schrauen haben sprechen können. Bienvenue chez nous.
Bonjour.
Andere suchen sich ja möglichst abenteuerliche, möglichst spektakuläre Geschichten für ihre Comics. Sie sind genau den anderen Weg gegangen. Wie sind Sie darauf gekommen, von einem stinknormalen Mitte-30-Jährigen an einem stinknormalen Sonntag zu erzählen? Wollten Sie es sich besonders schwer machen?
Ich wollte das schon seit vielen Jahren machen. Aber eines Tages hatte ich eine Idee, wie es gehen könnte, mit diesen ganz normalen Zutaten zu arbeiten.
Wer ist dieser Thibaut und was zeichnet ihn aus?
Thibaut is a very I have a real cousin who is also called Thibaut, who is also living in Berlin actually, but
Thibaut ist tatsächlich ein Cousin von mir, der auch in Berlin lebt, aber in Wirklichkeit ziemlich anders ist. Die Figur Thibaut ist also nur leicht an meinen echten Cousin angelegt, aber hauptsächlich ist er ein sehr durchschnittlicher Charakter, den man auch so gut überall in Belgien treffen könnte.
Dieser Comic, der beginnt ja ganz überraschend mit so einer Art Leseanleitung. Wir haben uns hier in der Redaktion gefragt, ob das schiere Ironie ist oder braucht es die?
It's not entirely ironical.
Es ist nicht völlig ironisch. Am Anfang wurde das Buch in anderen Teilen der Welt gedruckt und da war die Idee, dass manche sich so etwas wünschen würden. Jetzt finde ich, es ist nicht besonders essentiell, aber es ist okay und toll für Leute, die es brauchen.
Wenn wir mal in diese ja auch wirklich sehr sinnliche Geschichte einsteigen, dann fällt auf, dass gleich zu Beginn ein Song sehr wichtig wird, nämlich Sex Machine von James Brown. Das ist ein regelrechter Ohrwurm für Thibaut. Warum ist dieser Song so wichtig?
Ich benutze den Song aus zwei Gründen. Einer ist, es ist wie eine Tanznummer, eine wirklich sehr sexy Tanznummer, die in extremem Kontrast steht zu dem, was die Hauptfigur während des Tages macht. Andererseits ist es auch eine sehr minimalistische Nummer, nur ein sehr einfaches Lied und doch irgendwie sehr dynamisch im Buch. Überhaupt nutze ich musikalische Quellen im Buch einfach, um es dynamischer zu machen.
Sie selbst sind auch Hobbymusiker. Wie beeinflusst eigentlich Ihre Musik vielleicht auch Ihre Arbeit als Comiczeichner?
Well, it's mainly in the way I construct the story.
Es ist hauptsächlich die Art, wie ich die Geschichte konstruiere. Ich habe früher bei meiner Musik viel mit Musiksoftware gearbeitet und gesehen, wie die verschiedenen Instrumente in einer Art Zeitleiste übereinander geschichtet waren. Und man konnte sehen, wie die Dinge miteinander interagieren. Für dieses Buch jetzt überlappen sich auch viele Geschichten und fließen Erzählstränge ineinander oder gehen in eine Art seltsames Solo über. Also dachte ich bei der Konstruktion der Geschichte eher an diese Art abstrakte musikalische Ebene statt an eine handlungsorientiertere.
Ja, könnten Sie uns möglicherweise noch ein bisschen mehr erzählen, wie Sie diese Erzählstruktur für Sonntag gefunden haben? Also wie haben Sie diese spezielle Mischung aus Gedanken, aus Visionen, aus Erinnerungen, Tagträumen zusammenkomponiert?
Die Idee kam mir, als ich in Berlin war. Das war auch so ein verlorener Tag. Ich war wirklich tief in meinen eigenen Gedanken, in richtigen Gedankenschleifen. Und dann schaute ich mich einfach um. Ich überquerte den Alexanderplatz und irgendwie schaut man auf das, was um einen herum ist. Leute kommen Sachen vorbei. Alle möglichen Dinge passieren, die nichts mit dem zu tun haben, woran ich eigentlich dachte. Und ich sah, das könnte wie eine Art Collage funktionieren. Eine Außenwelt und eine Innenwelt zu haben und diese Dinge nebeneinander zu stellen. Das könnte auf interessante Weise in einem Comic funktionieren. Also habe ich zuerst diese zwei Elemente, den Bewusstseinsstrom von jemandem und dann das Nebeneinander mit der Außenwelt. Und dann habe ich das im Laufe des Buches immer weiter ausgearbeitet, mehr Dinge eingebracht, Erinnerungen, verrückte Fantasien, die die Hauptfigur hat. Und dann habe ich versucht, so viele Dinge wie möglich auszubalancieren, ohne das Buch zu einem kompletten Chaos oder unlesbar zu machen.
Jetzt haben Sie selbst ja Animation und Comic in Belgien studiert, kennen sich bestens aus in der Geschichte des Comics. Welche Einflüsse, würden Sie sagen, waren es, die Sie vielleicht in Ihrem ja doch sehr originären Stil am deutlichsten doch geprägt haben?
Da gab es so viele Einflüsse. Ich war auch inspiriert von einem nicht sehr bekannten amerikanischen Schriftsteller namens Nicholson Baker. Und dann ist die allgemeine Comicsprache eine, die so flexibel ist und so viele, viele Möglichkeiten bietet. Also nehme ich oft alte Comics als Quelle, aber auch zeitgenössisch.
Yeah, I'm influenced by many things.
Olivier Schraun, Sie haben uns gerade verraten, dass es diesen Thibaut wenigstens als vage Vorlage tatsächlich gibt, dass es Ihr Cousin ist. Und mit ihm haben Sie ja im Grunde einen ganzen persönlich vertrödelten Tag im Herbst 2017 ja als Vorlage genutzt und durchdekliniert. Wie hat ihm jetzt eigentlich Ihrem Cousin dieser Band am Ende gefallen?
Er sagt, er mag ihn sehr. Ich habe ihm nichts davon erzählt, als ich mit dem Comic anfing. Aber dann wohnte er mal in meiner Wohnung, als ich nicht da war, und dann hat er da die erste Ausgabe gefunden und begonnen zu lesen. Und er hat gemerkt, dass es ein Buch über ihn war. Es hat ihm nichts ausgemacht, aber er fühlte sich mit einer anderen Figur im Buch noch viel mehr verbunden, also habe ich tatsächlich einige Teile von seiner persönlichen Biografie genommen und sie in eine andere Figur gesteckt, nicht die Hauptfigur, sondern in seinen Freund Rick im Buch.
Also Ihr Cousin hat den Band offenbar sehr gemocht. Er befindet sich damit in guter Gesellschaft. Sonntag heißt dieser fulminante Band von Olivier Schraun. Erschienen ist er im Schweizer Verlag Edition Moderne. 472 Seiten, kosten 45 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Yeah, thanks for having me and thanks for the questions.
Nach der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters und Präsidentschaftskandidaten İmamoğlu reißen die Proteste in der Türkei nicht ab. Nach wie vor gehen täglich Menschen auf die Straße. Bereits rund 2000 Festnahmen soll es gegeben haben. Und mitten in dieser angespannten Lage beginnt also morgen das Filmfestival in Istanbul. Christian Berndt beschreibt die Gemengelage vor Ort.
Der Publikumsandrang ist in der Regel, so wie hier letztes Jahr vor einem Kino, riesig beim Internationalen Filmfestival in Istanbul.
We are around 100.000 people every year, like in 11 days.
Um die 100.000 Besucher kommen jedes Jahr, so Festivalleiter Kerem Ayan. Eröffnet wird es in diesem Jahr mit einem deutschen Film mit Köln 75 über das legendäre Köln-Konzert von Jazzpianist Keith Jarrett. Das deutsche Kino ist hier sehr präsent. Das internationale Filmfestival von Istanbul ist auch für die türkische Filmszene als Treffpunkt und Plattform extrem wichtig, vor allem für den Filmnachwuchs. Denn es gibt wenig Filmförderung. Ohne ausländische Produzenten ist es kaum möglich, einen Film zu verwirklichen. Aufgrund der andauernden wirtschaftlichen Krise hat es besonders das türkische Arthouse-Kino extrem schwer. Wie der Publikumsandrang dieses Jahr aussehen wird, meint Ayan, ist angesichts der derzeitigen Lage unklar. Die gesamte Film- und Kunstszene ist in die Proteste gegen die Verhaftung des Präsidentschaftskandidaten İmamoğlu involviert, so Festivalleiter Ayan. Eben erst ist der bekannte Hauptdarsteller des Films New Dawn Fades, der in Locarno lief und jetzt auf dem Istanbul Filmfestival gezeigt wird, verhaftet worden. Cem Yücümoğlu hatte auf X den Einkaufsboykott unterstützt, zu dem die Opposition aufgerufen hatte. Mittlerweile ist er wieder frei, erzählt der Regisseur von New Dawn Fades, Gürcan Kaltek.
He's not quiet, he's still posting stuff.
İmamoğlu postet weiter auf Social Media, meint Kaltek. Die Regierung wollte mit der Verhaftung ein Zeichen setzen, um die Filmszene einzuschüchtern. Aber İmamoğlu lässt sich ebenso wenig einschüchtern wie viele andere, so Kaltek.
In der Vergangenheit waren die meisten bekannten Schauspieler still, denn die großen Fernsehsender sind regierungsnah. Aber jetzt unterstützen viele populäre Schauspielerinnen die Proteste, sagt Kaltek, obwohl die Regierung in diesem Jahr den Druck auf die Filmszene erhöht habe. Und er glaubt, die Situation werde sich noch verschlimmern. Auch deshalb sei das Istanbul Film Festival dieses Jahr so wichtig.
It's a really good chance to get together and turning into some kind of celebration about freedom and freedom.
Es ist eine gute Chance, zusammenzukommen und die Freiheit zu feiern. Das Festival wird sehr politisch, glaubt Kaltek. Das ist umso wichtiger, da es die Filmfestivals schon länger sehr schwer haben. Das bestätigt ein Filmkritiker, der 8 Jahre lang Filme für das Istanbul Film Festival kuratiert hat. Seinen Namen will er aufgrund der jüngsten Verhaftungswellen nicht nennen.
Diese Fälle verursachen auch eine Art von Selbstzensur für die Filmschaffenden, sowohl wie die Leute, die die Festivals programmieren. Da denkt man immer wieder, wird es ein Problem sein, wenn man diesen Film zeigt oder nicht, ob etwas riskant ist oder nicht. Auch die Filmschaffenden wollen dieses Risiko weniger. Deswegen beschäftigen sie sich mit Themen, die weniger riskant sind.
Am ehesten sind gesellschaftskritische Themen noch bei Kurz- und Dokumentarfilmen möglich, meint er, weil sie leichter zu finanzieren sind. Und die andauernde Wirtschaftskrise hat den türkischen Film zusätzlich in katastrophaler Weise geschwächt.
Zwischen 2005 und 2015 gab es wirklich einen Boom. 2014 hat ein türkischer Film die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Aber in den letzten Jahren sehen wir immer weniger türkische Filme auf internationalen Festivals. Ich meine Festivals wie Cannes, Venedig oder die Berlinale. Ich glaube, dieses Jahr gab es nur einen Film, der auf Panorama lief. Früher war es anders. Also vor 15 Jahren oder so gab es jedes Jahr auf der Berlinale mindestens 2, 3 türkische Filme.
Es entstehen wegen der Wirtschaftskrise und der fehlenden Förderung immer weniger Filme, sagt der Filmkritiker. In diesem Jahr hat das Istanbul Film Festival eine eigene Sektion für den jungen türkischen Film eingerichtet. Trotz allem gibt es viele engagierte junge Filmschaffende in der Türkei.
Es gab in den letzten Jahren eine Reihe von Erstlingsfilmen von ganz jungen Regisseuren, die sich mit der Jugend hier in der Türkei beschäftigen, die eigentlich sich nicht hier zu Hause fühlen. Also junge Leute, die irgendwie in Ausland ziehen wollen oder die hier Probleme haben wirtschaftlich oder junge Leute in WGs, Studenten. Das ist schon so ein Trend.
Leider gäbe es auch immer weniger Filme von Frauen oder queere Filme, so der Filmkritiker. Letztes Jahr hat das türkische Kulturministerium dem Festival in Istanbul die Unterstützung entzogen, nachdem es massive Angriffe gegen das queere Filmprogramm gegeben hatte.
They don't support us that much.
Die finanzielle Unterstützung sei eh nur gering gewesen, meint Festivalleiter Karem Ayan. Das Istanbul Filmfestival zeigt weiterhin LGBTQ-Filme. Was dieses Jahr beim Festival passiert, sei nicht vorauszusehen, meint Ayan. Keiner weiß, wie viele Filmschaffende vorher noch verhaftet werden.
Morgen beginnt das Filmfestival Istanbul. Christian Bernd hat berichtet.